Moinsen, willkommen zurück zu Bürgermeister-Date. Wird
Moment,
hier
oh
was
ja.
gemacht?
Samstagmittag, 12 Uhr. Prost. Aber meinst du, wenn wir jetzt einen Biernamen nennen, ob wir dann auch ein bisschen Geld kriegen
Nein, tun
für
wir nicht.
Werbung?
Das wäre, was
Ah,
wir, das,
schade.
was wir machen, wäre dann Schleichwerbung.
Ach,
Und
das ist
wir
ja
haben ja
schade.
kein Sponsorship. Da läuft ja ein Vertrag voraus.
Naja.
Können aber trotzdem sagen, dass du
Komm.
gerade einen Flens trinkst und ich gerade einen Veltins. Und wie ist dein Wochenende soweit?
Ja, alles wunderbar. Ich bin sehr gut zufrieden. Alles das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Was war dein Thema?
Naja, ja, deswegen, ich habe aber auch keine Ahnung, wie ich jetzt eine Überleitung schaffe.
Ach, fang doch einfach an. Wir sind
Filme.
ja unter uns.
Film und Fernsehen. Also ich habe tatsächlich ein bisschen in der Recherche auch Fernsehen mit angeguckt, weil das ist ja auch immer mehr Teil der Welt und das hast du mir ja auch vorweggenommen letztes Mal. Dallas und Kram.
Star Trek.
Star Trek. Ja, aber eine wichtige deutsche Produktion hat auch ihren Anfang genommen in den 70er Jahren. Ne? Und zwar
Okay.
schon 1970 direkt. Ich sag's dir einfach, das war der Tatort.
Oh, ja.
Den Tatort gibt es, der läuft ja immer noch. Und den Tatort gibt es na, seit den 1970er Jahren. Und das war so ein Ding, wo die Leute sich überlegt haben, oder die Leute von der ARD, die wollten was einem ZDF-Programm entgegenstellen. Das war die erste Initiative, dass sie gesagt haben, hey, das ZDF hat hier dieses und jenes Programm, wir wollen auch was. Und dann haben die
Ja.
den Tatort entwickelt. Und das Besondere daran war, dass das ja auch so abgeschlossene Krimis sind, so ähnlich wie eure britischen Krimis. Na, und das fand ich ganz spannend zu hören, dass das schon seit den 70er Jahren, erst war es so in den deutschen Metropolen generell. Und ja, mittlerweile gibt es ja ganz viele unterschiedliche Städte, wo ein Tatort stattfinden kann. Es gibt ja auch ein Tatort in Kiel.
Ja, und einen Tatort gibt's, der spielt, glaube ich, in Wien.
Kann sein. Ach.
Allzu viele Tatorte habe ich auch nicht gesehen. Ich kann mich daran erinnern, es gab damals einen, der war relativ, nee, der war sogar sehr umstritten. Ich glaube, der hieß
Reifezeugnis.
die Reifeprüfung. Reifezeugnis, genau.
Mit Kommissar Finke.
Ja, der war sehr, sehr umstritten damals. Da
Warum war der
wurde
umstritten?
viel drüber. Es ging dabei um, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, um Schüler, eine Schülerin. Ja, es war ein ziemlich, für die damalige Zeit, ziemlich kontroverses Thema. Genau habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung, ist aber ein Klassiker.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das, was ich gelesen habe, der Kommissar Finke, der im, no im Norden, hohen Norden gespielt hat, oder ermittelt hat. Und der andere war, wie hieß der nochmal? Kommissar Haferkamp aus Essen, waren in den 1970ern die beliebteren.
Hans-Jörg Felmy
Das kann
hat
sein.
den gespielt. Ja, der war gut.
Welcher es schwierig hatte, aber das Witzige ist, der Name, der sagt mir sogar was, war Schimanski.
Ja, Götz-George.
Er aus
Haut
Duisburg.
auf, Schimanski.
Ja, und das Witzige ist, der ist nicht so gut angekommen, aber der hat Kultstatus.
Ja.
Den kennen die Leute irgendwie. Und spannend war, dass der allererste Tatort, der ist im November 70 ausgestrahlt worden. Und da ging es um eine, oder besser gesagt, der hieß Taxi nach Leipzig. Und der hat ein bisschen die Deutsch-Deutsch-Beziehung thematisiert. Und der hat nämlich illegal im Osten ermittelt. Kommissar Trimmel von Walter Richter gespielt. Ich weiß nicht, ob der was war, sagt.
Ja, Trimmel sagt mir was, aber an diese Folge kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Und da hat.
Das ist ja auch schon ein paar Tage her, ne?
Ja, wie gesagt, das ist, 1970 wurde das ja. Da warst du ja quasi in deinen Teenager- und in deinen Sturm- und Drangzeiten. Ich weiß nicht, wie sehr du da auf den Tatort und die ARD geachtet hast.
Eher wenig bis gar nicht.
Aber jetzt von wegen Deutsch-Deutsch, natürlich hat die DDR auch versucht, dem Tatort dann was da entgegenzustellen. Mit dem Polizeiruf 110.
Ja, den gibt es ja auch immer
Den
noch.
gibt es auch immer noch, weil das ist das einzige oder eins der wenigen Programme, die von der damaligen DDR nach der Wiedervereinigung übernommen wurden von der ARD. Das Problem war bei Polizeiruf 110 nur, dass die Schreiber, die Autoren der Folgen nie wussten, für welchen Kommissar die jetzt gerade die Folge schreiben. Und dementsprechend war das Problem da, dass die Charaktere sehr blass blieben, weil das nicht ausgearbeitet werden konnte. Aber im Gegensatz zu Tatort, bei Tatort war das ja so dieses typische Whodunit, also dass der Zuschauer mit überlegt, durch die ganzen Hinweise, wer könnte es gewesen sein. Und bei Polizeiruf 110 ist es so gewesen, dass der Zuschauer früher als der Ermittler wusste, wer der Täter ist.
Also warst du da mehr Zuschauer?
Genau, und da konntest du eigentlich rein theoretisch mit dem Konzept konntest du auch viel mehr über Tätermotive und Hintergründe und sowas ein bisschen tiefer reingehen in die ganze Geschichte. Aber es ist dann halt eher schwieriger gewesen, weil die, wie gesagt, jetzt so Schimanski zum Beispiel, das ist ein Charakter, den man kennt und der ist halt auch tatsächlich sehr deutlich als Charakter ausgearbeitet. Das hatten die halt nicht.
Schimanski war ja auch einer der, beziehungsweise der Götz-George, der viele Stunts oder die meisten, glaube ich, auch selber gemacht hat, ne? Der ist ja wirklich so ein Hau-drauf-Typ gewesen. Und als Zuschauer konnte man sich sehr, sehr gut mit dem identifizieren. Mhm. Weil der eben halt auch die Emotionen, die man als Zuschauer ja entwickelt während des Zuschauens, man konnte das unheimlich gut nachvollziehen, wenn der wütend wurde, wenn der Ungerechtigkeiten anprangerte etc. pp. Das war schon ein toller Typ, muss ich zugeben.
Was ich daran auch jetzt nochmal, also jetzt auch spannend fand zu sehen, war, dass in den 1970er Jahren gab es, um Verbindung zwischen Film und Fernsehen, gab es das sogenannte Film-Fernseh-Abkommen in Westdeutschland. Kennst du das?
Nee, was ist das denn?
So, ich glaube, dass natürlich die Filmlandschaft gemerkt hat, dass die Zuschauer verlieren, weil wir hatten ja davor auch in den 50ern und 60ern darüber gesprochen, dass die Zuschauerzahlen ganz doll zurückgingen. Und das hat sich in den 70ern fortgesetzt, sodass ganz, ganz viele Kinos schließen mussten. Und die riesen Kinoseele, die es damals gab, so zersplittert wurden in Kinos, sogenannte Kinocenter. Und das Krasseste, was ich gelesen hatte in dem Zusammenhang, war, dass 1971 die UFA oder UFA, wie nennt man das?
UFA.
UFA-Kinokette von Heinrich Riech gekauft wurde mit 35 Häusern. Und der hat dann den UFA-Palast in Hamburg aufgeteilt. Erst waren es 4 Säle, die er gebaut hat. Dann hat er aus derselben Fläche 8 gemacht, und dann hat er aus derselben Fläche 12 gemacht und dann hat er aus derselben Fläche 16 Kinosäle gemacht.
Naja, 16 aber er konnte Kinosäle. Dann eben halt verschiedene Filme gleichzeitig zeigen, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich der Sinn der Sache, dass du dann sagst, dann können wir ein breiteres Programm zeigen, dann haben wir mehr Möglichkeiten, Zuschauer zu sammeln. Aber das Spannende daran ist, dass in den 70er Jahren dadurch die Menge an Kinoleinwänden extrem gestiegen ist, aber die Menge der Kinositze gesunken.
Geschrumpft. Ja.
Sodass es dann 78 erstmals unter die Millionenmarke fiel. Aha, also, das ist, ne, so, ja, und das natürlich ist denen klar gewesen, dass das, gerade weil es jetzt auch Fernsehen gibt und Serien und jetzt, wie man sieht, so solche Tatort zum Beispiel, solche Krimis, solche Spielfilmlänge, Veranstaltungen im Fernsehen, dass die irgendwas tun müssen. Und da hat sich dann Film und Fernsehen zusammengeschlossen mit diesem Abkommen und da haben Fernsehproduzenten oder Kinoproduzenten und die ARD und ZDF sind zusammengerückt. Und dann war es nämlich so, dass es Gremien gab, die mitentschieden haben in der Filmindustrie, welche Filme halt ausgewählt werden und welche gemacht werden und so weiter. Unter anderem mit dem Blick darauf, wäre das Ding auch erfolgreich im Fernsehen? Können wir das rüberholen ins Fernsehen hinterher?
Aber das bezieht sich dann auf Deutschland und Europa oder auch
genau,
auf die USA?
Genau, das ist dieses Film-Fernsehabkommen, das ist speziell jetzt für Deutschland, für Westdeutschland.
Okay.
Genau. Und 1974 war das, dass die ARD und ZDF das mit den Kinoproduzenten zusammen abgeschlossen haben. Und dann haben die Fernsehanstalten sich in der Filmförderung beteiligt, weil die waren ja in der finanziellen Problematik, dass die Zuschauer nicht mehr gekriegt haben. Also haben die Fernsehleute gesagt, alles klar, ihr kriegt Kohle von uns, aber dann dürfen wir auch mitentscheiden, was für Filme ihr macht, welche Projekte wir fördern können und so weiter. Und dadurch gab es so die Geburt des westdeutschen Kinos, wozu dann hinterher auch renommierte Filmemacher wie Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, den hattest du schon mal erwähnt, gehörten.
Ja.
Werner Herzog, Volker Schlöndorff, die sind da aus diesem Produkt sind die raus entstanden. Und das Coole, was ich da halt spannend finde, sogenannte amphibische Filme sind entstanden. Das sind halt Filme, die sind Kino-Fernseh-Koproduktionen, die, wie gesagt, wenn sie im Kino abgelaufen sind, halt ins Fernsehen rübergeholt werden können. Und da gehörte unter anderem zum Beispiel die Blechtrommel zu. Und das, was ich halt nicht wusste, zum Beispiel gehört zu diesen Produktionen auch das Boot.
Okay.
Das ist aber, ja, das ist jetzt 1981, das ist eigentlich nicht mehr 70er Jahre, aber es ist halt auch mit aufgeführt. Und das Spannende daran fand ich, dass Wolfgang Petersen, der Regisseur von Das Boot ist, für die, die es nicht wissen, der hat sowohl eine Kinofassung als auch eine fünfteilige Fernsehfassung produziert. Und zwar, die Fernsehfassung war dann so aufgebaut, dass du mehr über Hintergründe, Motive und Charaktere herausgefunden hast. Die war halt ein bisschen länger. Aber der hat bei der Produktion des Films direkt darüber nachgedacht, wie kann das im Fernsehen funktionieren. Und er hat dann nicht einfach den Film genommen und ihn ins Fernsehen geschmissen, so wie wir das heutzutage kennen, sondern der hat halt dann aus dem Film hat er einen Fernsehfilm gemacht.
Er ist ein Fuchs, ne?
Clever. Und was da auch der Unterschied ist, teilweise haben die Filme anderthalb Jahre in den Kinos gelassen.
Ja, heute ist es ja so, dass die, ne, die haben, manchmal ist der Streamingdienst ja so schnell dabei, dass sie innerhalb von 2 Wochen haben, wenn die Kinokasse nicht so richtig klingelt, ist sie ja ruckzuck im Streamingdienst.
Genau. Teilweise machen die ja bei Filmen, wo die Sorge haben, dass das nicht so ganz erfolgreich im Kino sein wird, dass sie dann einen zweifachen Release machen. Und dann sagen von wegen, jetzt zum Beispiel bei Disney ist mir das schon mal aufgefallen, da kam es ins Kino und dann hieß es 2 Tage später von wegen digitale Veröffentlichung auf Disney Plus. Also wenn du dann Disney Plus Inhaber warst, dann konntest du das direkt auch dort sehen.
Alles fürs liebe Geld.
Ja, ist die Frage, wie sinnvoll das ist, ne?
Ja. Die Frage stellt sich ja heutzutage sowieso immer.
Ja. Ja, du fragtest gerade schon mal nach Hollywood. Da hatte sich jetzt mittlerweile dieses New Hollywood durchgesetzt, dass die nicht mehr viel in die Kinos hauen, um viel Kohle zu machen, sondern dass sie dann Qualitätsproduktionen, Blockbuster und dann aber auch ja, goldene Kühe mehr oder weniger, die in irgendeiner Art und Weise viel Geld reinbringen werden, weil sie halt so aufwendig gemacht wurden. Was die ausmacht, die Filme der 70er Jahre aus Hollywood, sind, dass die qualitativ aber viel besser waren als davor. Also die haben ja Ende der 50er Jahre schon angekündigt, von wegen, wir wollen vom alten Hollywood ein bisschen weg, wir wollen das halt mehr uns konzentrieren auf besondere Sachen, auf die Blockbuster. Und das ist qualitativ halt in den 70er Jahren immer besser geworden. Und dann haben wir solche Leute wie Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, die dir was sagen.
Also, ja, das sagt mir alles was. Und mir fallen spontan 2 Filme aus den 70ern ein, die ich wirklich heute noch super gut finde. Das ist einmal Der Pate mit Marlon Brando, also der erste. Und Die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman.
Der Pate habe ich ja jetzt dieses Jahr gerade das erste Mal gesehen, nicht? Der letztes Jahr gar nicht war, letztes Jahr.
Ja, stimmt, da 24. war was. Wir hatten ja schon einen Jahreswechsel.
Genau.
Die Unbestechlichen, das hatten wir ja dann auch mit den Dingen vom letzten Mal, deswegen komme ich da drauf, die Watergate-Affäre. Und das ist im Prinzip die Verfilmung davon.
Ja.
Und für alle die es noch nicht mitgekriegt haben, in unserer vorherigen Folge haben wir unter anderem auch über die Watergate-Affäre 72.
Blau.
Ich glaube 72, ne? Ja, gesprochen. Und dieser Film, Die Unbestechlichen, ist auch heute absolut sehenswert und aktuell meiner Meinung nach.
Ja, 72 bis 74. Ja, witzigerweise, oder nicht witzigerweise, aber ich fand es ganz spannend, dass jetzt in der Masse an Filmen aus den 70er Jahren ganz viele Filme mir unterlaufen, die ich definitiv auch kenne und ja, auch gesehen habe. Wohingegen ja bei den 60ern und bei den 50ern, da war es eher mal hier und mal da. Jetzt aber in den 70ern nimmt so die Fahrt auf, da hat man Filme, die haben entweder Kultstatus oder die sind so gut gemacht, dass sie heute noch benutzt, also gesehen werden können. Wie gesagt, George Lucas mit dem Krieg der Sterne, der erste Film, 77, ja, den ich über dich kennengelernt habe, weil du hattest damals so einen Dreierpack mit Videos gekriegt. Ich weiß gar nicht, wann das
da
war.
Da hatten wir auch noch einen Videorekorder.
Genau. Und dieses Dreierpack der Videos, die haben wir zusammen gesehen.
Mhm.
Und deswegen war das sehr prägend für mich.
Ja, und damit ist ja das Star Wars-Universum gestartet. Denn die anderen 1, 2, die sind ja erst später gedreht worden.
In den 2000ern.
Dieser Dreierpack war zu der Zeit das absolute Nonplusultra. Das war, damit ging's los.
Ja, es sind aber echt viele, viele Kultfilme, ne?
Ja, aus den 70er Rocky Jahren. Zum Beispiel.
Rocky auch? Kam auch aus den 70ern?
Rocky ist aus den 70ern, ja, der erste, ne?
Beim Paten, wie gesagt, habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Fand ich, also ich kann verstehen, warum der so gehypt wird, weil er wirklich gut gemacht ist. Er ist aber sehr unangenehm.
Ja, natürlich ist er unangenehm. Die Mafia ist unangenehm.
Ja, aber es soll er ja auch
und,
sein.
Und auch skrupellos, ne?
Ja.
Also das war schon, also für damalige Verhältnisse schockierend, was sie da teilweise gezeigt haben.
Der Weiße Hai war auch aus den 70er Jahren.
Mhm.
Hast du den gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Da sind ja dann noch hinterher noch einige weitere Versionen und weitere Filme auch gemacht worden, aber ich war damals der Meinung, wenn man den einen gesehen hat, muss man nicht unbedingt noch weitere sehen.
Obwohl das Spannende ja daran ist, der ist von 1975 und der titeltragende Bösewicht, in Anführungsstrichen, des Films, der ist so gut wie gar nicht im Film zu sehen. Durch die klassische Weiße Hai-Melodie und durch die Art und Weise, wie das gedreht wurde, ist es eigentlich immer nur konstant eine Ansammlung von Spannungsmomenten, ohne wirklich den Moment zu haben, so buh, jetzt bin ich da, sondern das ist die ganze Zeit nur die Bedrohung ist im Vordergrund des Films, was ich total gut gemacht finde.
Aber ist das nicht bei Alien auch so? Bei dem ersten?
Das kann sein. Bei Alien, die Alien-Filme habe ich nicht, also auf jeden Fall ich habe den ersten gesehen, aber das ist schon mega lange her.
Ja, das ist, der erste ist aus den ist auch aus den 70ern, meine ich. Und der lebt
79,
ja im Grunde
ja
genommen ausschließlich von der Bedrohung. Meine Güte, eine andere Form. Ein Hai kennt man. Und das, was da ist, dieses außerirdische Wesen, das ist natürlich eine andere Nummer. Aber permanent, die gesamte Filmdauer über, hast du ja diese Bedrohung.
Und das ist was viele Filme, finde ich, aus der Zeit oder vielleicht auch später noch haben, dass die nicht mit dem Schreckmoment arbeiten und sagen von wegen so, hier, jetzt hast du da den großen Bösewicht, sondern das ganz, ganz viel, gerade auch Steven Spielberg, es kann, also versteht, den Spannungsmoment einfach aufrecht zu erhalten. Und ja, dann kommt diese Erleichterung, weil man endlich weiß, wie das Ding aussieht, kommt vielleicht sehr, sehr spät oder gar nicht. Und als Zuschauer bist du halt gefesselt. Ja, okay, stand hier auch von wegen, Spielberg zeigt, wie sein Vorbild Alfred Hitchcock. Also das ist natürlich, dann ist klar, woher er diese Ideen hat.
Gottvater des Krimis.
Ja, und der Spannung. Exorzist ist auch von 73.
Ein paar habe ich dann doch im Kopf. Aber was, wenn ich das jetzt richtig erinnere, in den 70er auch war, ganz viele Bud Spencer und Terence Hill Filme.
Das kann sein.
Das war dann wieder sowas für mich.
Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag, Bud Spencer und Terence Hill Filme. Warte mal, was haben wir? Okay, warte mal. Ich sage da einmal 70, 71, 71, 72, 74, 74, 77, 78, 79. Das sind alles Filme in den 70ern von den beiden.
Ja.
Die rechte und die linke Hand des Teufels, Freibeuter der Meere, vier Fäuste für ein Halleluja, den kenne ich auch. Zwei Himmelshunde auf dem Weg zur Hölle, zwei wie Pech und Schwefel, zwei Missionare, zwei außer Rand und Band, zwei sind nicht zu bremsen, das Krokodil und sein Nilpferd. Das ist allein in den 70er Jahren. Wo du richtig dieses Pow! Und dann hat der Bud Spencer immer von oben Puff gemacht mit seinen beiden Fäusten und die Leute sind zusammengebrochen.
Ja, das, was so angenehm an diesen Filmen ist, die sind wirklich auf Joke angelegt. Du siehst kein Blut, du siehst kein blaues Auge, du siehst gar nichts. Die kriegen so viel Prügel, die müssten im Grunde genommen direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hm. Aber die stehen immer wieder auf. Die waren großartig, die Filme.
Das ist echt gut.
Also wer reine Unterhaltung wollte damals, der hat sich diese Filme angesehen.
Das Witzige, was bei diesen Blockbuster-Geschichten ist, es sind ja, wie gesagt, was wir jetzt gerade schon sagten, es sind ja ikonische Filme, ne? Also es sind ja wirklich fantastische Filme.
Hm.
Und das Problem war, dadurch aber, dass Deutschland ja so abgerüstet hat, was die Kinoseele angeht, hatten die teilweise nicht mehr die Möglichkeiten, diese Filme auszustrahlen. Also mit dem Anstieg der fantastischen Blockbuster aus Amerika war in Deutschland so dieses, oh Kacke, was machen wir jetzt? Und die mussten dann ganz, ganz doll nachrüsten. Und aber das ist 1978 zum Beispiel das erste Mal passiert, dass in München dann eine Dolby-Stereo-Anlage eingebaut wurde, um das überhaupt abspielen zu können, was die da aus Amerika geschickt haben. Ein Jahr später verfügten 100 Kinos über die Anlage, um den James-Bond-Film Moonraker streng geheim angemessen spielen zu können.
Ja, guck mal.
Also Ende der 70er Jahre hat Deutschland gesagt, so ja, okay, da müssen wir wohl dann nachrüsten.
Alles, was wir weggenommen haben, da müssen wir jetzt wieder zurückholen.
Ja.
Und verbessern natürlich.
Eine Sache, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil wir uns da schon mal drüber unterhalten haben. Wie gesagt, also in Deutschland gab es ja auch dann qualitativ hochwertige Filme, auch durch die bekannten Regisseure. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, Ende der 60er Jahre gab es ja diese Bewegung von wegen zum Autorenfilm, also mit Qualität ein bisschen mehr. Aber was nicht zu unerwähnt bleiben sollte aus den 70er Jahren, sind die sogenannten Dödelfilme.
Ja. Oh,
jetzt
ja.
Bin ich mal gespannt, ob dir ein Titel einfällt.
In der Lederhose wird gejodelt.
Okay. Das Beispiel, was hier genannt wird. Ja.
Der fällt mir aus dem Grund ein. Eine kleine Anekdote.
Mhm.
Meine jetzige Frau und ich, wir haben also meine Eltern damals überredet, mit ins Kino zu gehen. In just genau diesen Film.
Warum?
Aus Jux und Dollerei. Wir haben irgendwann mal uns darüber unterhalten, was das alles für ein Schweinkram gibt jetzt mittlerweile im Kino. Und mein Vater, Gott hab ihn selig, er war wirklich nicht der offenste Mensch, was dieses Thema angeht. Also haben wir uns aus Jux und Dollerei dazu entschlossen, die beiden zu überreden, aber nicht zu sagen, in welchen Film.
Oh je.
Ja, oh je. Und als er dann lief, wir uns gekringelt haben, weil wir meinen Herrn Papa beobachtet haben, der im Sitz immer kleiner wurde und immer nur so Blödsinn, so ein Quatsch, so ein Blödsinn. Und dann zwischendurch, wir mussten dann raus, weil er konnte es nicht mehr ertragen. Und sind dann in eine Gaststätte gegangen hinterher, um dann das Ganze wieder wegzuspülen. Aber die Situation hatte so viel Komik, das war wirklich zum Schießen.
Ja, das Beispiel, was die hier genannt haben, war Lass jucken, Kumpel.
Sagt mir auch was, ja.
Das ist also...
Ja,
ja, es konnte leider aber den Verfall von der Kinoindustrie nicht wirklich aufhalten.
Das glaube ich sofort.
Konstantin-Film, ne? Das sagt dir das auch was?
Ja, das war doch so eine Konstantin-Film, eine Produktionsgesellschaft.
Ja, und ich dachte immer, die existiert noch, aber hier steht jetzt, dass die 1977 in den Konkurs gegangen ist.
Ja, das wusste ich jetzt nicht.
Wusste ich nämlich auch nicht, aber habe ich jetzt auch nicht nur weiter nachgeguckt.
Nee.
Ah, siehst du hier, 5. September, das ist doch das, worüber wir sprachen, über München.
Ja.
Dieser Film, der jetzt frisch rausgekommen
ist, neue.
Über die Olympiade in München
1972,
genau.
72.
Die ist produziert vom Konstantin-Film. Also wurde Konstantin-Film anscheinend irgendwann übernommen?
Möglich, ich weiß es nicht. Also da bin ich raus.
Ah, 1978 wurde das neu gekauft, Konstantin-Film. Deswegen existiert es immer noch. Okay.
Na gut. Haben wir das auch geklärt.
Weil Schuh des Manitou und Kanu des Manitou, wie der neue heißt, die kommen nämlich auch von Konstantin-Film.
Gut.
Aus München sind die.
Ja. Es ist ja immer schwierig, sowas, was einmal funktioniert hat, ob es dann ein zweites Mal funktioniert, vor allen Dingen nach einer relativ langen Zeit, muss man abwarten.
Da bin ich ein bisschen sehr traurig drüber, dass es im Moment wirklich so viele einfach nur Fortsetzungen und nichts Neues mehr gibt. Deswegen würde ich mir diesen Film halt, der 5. September, würde ich mir gerne mal angucken. Einfach nur, um zu zeigen, von wegen, ich bin bereit für was Neues.
Okay. Wobei wirklich die ganze Dramatik, wenn das gut gemacht ist, ich kann mich da noch wirklich gut dran erinnern, an diese ganzen Tage, wo man dann immer wieder am Fernseher gesessen hat und geguckt hat, wie weit ist das jetzt? Mhm. Geht das da voran? Und. Also das war schon schlimm.
Es gibt ja schon den Film in München. Der ist schon ein bisschen älter. Von Steven Spielberg, genau. Deswegen kam ich jetzt da drauf. Der Film München von 2005. Da geht es halt auch um Olympiade 72. Und da ist halt mehr oder weniger der Ablauf der Geschichte. Und der soll wirklich, wirklich gut sein. Und jetzt der neue Film, 5. September, der ist wohl insofern besonders, weil der nicht die Ereignisse abspielt, sondern der Fokus ist, dass es aus einem amerikanischen Fernsehsender heraus gezeigt wird, die eigentlich nur Sportreporter sind und halt die Olympiade abdecken wollten und dann plötzlich zu Live-Verfolger Geiselnahme geworden sind und halt, was das mit denen macht. Also auch so mehr oder weniger, was du sagtest, du erinnerst dich noch genau an, wie man da vorm Fernseher saß und das sich angeguckt hat und die Tage danach und alles, was man erfahren hat. Und so ungefähr ist diese Perspektive dann ja auch halt aus Beobachterperspektive ist.
Ja, man kann und man sollte eigentlich das aus verschiedenen Perspektiven sehen, ne?
Mhm.
Denn das ist wirklich Stoff für so viel, auch Diskussionen. Das ist ein Boden für Lernen.
Mhm.
Das ist wirklich, wirklich ein Thema, das kannst du immer wieder hochholen. Und das ist auch immer wieder aktuell.
Ja, es ist aber auch tatsächlich grundsätzlich so eine Weisheit, die man mitnehmen muss. Ne? Von wegen, wenn du dich mit etwas auseinandersetzt, dann guck dir viele verschiedene Perspektiven an.
Ja.
Das Gefährliche ist jetzt ja gerade mit den neuen Social Media, dass die Algorithmen so wunderbar gestrickt sind, dass sie viel von dem bringen, was du schon mal angeklickt hast und du dann das Gefühl hast, die Welt ist deiner Meinung, aber im Endeffekt zeigt dieser Algorithmus dir nur das, was du sowieso schon öfter gesehen hast.
Und überleg mal, wie in den ganzen Gesprächen, die wir ja auch sonst so privat führen, wie oft diskutieren wir über eine Sache und kommen dann zum Schluss dahin, dass wir sagen, ja, Moment mal, das ist ja nur eine Seite.
Mhm.
Aber jede Medaille hat zwei Seiten.
Mhm.
Wenigstens. Also Medaillen zwei, aber Perspektiven gibt es viele.
Bestimmte Sachen auf jeden Fall.
Es ist immer, sehr, sehr problematisch, nur eine Seite zu beleuchten.
Mhm. Das finde ich tatsächlich. Ja, das ist so. Das finde ich tatsächlich als Lehrerin auch ganz schön schwierig zu beobachten, wenn Schülerinnen und Schüler meinen, dass ich die mit der Weisheit komme oder mit dem ultimativen Endergebnis komme. Das mag bei Situationen in der derzeitigen Forschung funktionieren, das mag bei Mathematik so weit funktionieren, man rechnet was aus und hat eine Antwort. Aber gerade bei gesellschaftswissenschaftlichen Punkten, dass man dann sagt von wegen, ich zeige euch jetzt eine Perspektive, achtet bitte darauf, dass es nicht die einzige ist. Weil Kinder und Schüler und Jugendliche und generell Menschen ja gerne Richtung Autorität gucken, jemand, der einem das sagen kann, wie es ist, aber das gibt es bei vielen. Es gibt bei vielen Themen nicht, so ist es, sondern so kann es sein, so kann es sein, so kann es sein, was können wir am besten daraus mitnehmen?
Ja, und diese Fähigkeit, das zu tun, das zu leben, nimmt gefühlt immer mehr ab.
Mhm. Kritische Denken, ne?
Übrigens, mein Bier ist langsam alle.
Meins ist auch fast leer. Wie war denn, war jetzt mal abschließend, gehen wir mal in ein abschließendes, in eine abschließende Reflexion. Weil wir schon, schon mehrfach darüber sprachen, dass die 70er Jahre auch eine Zeit sind, in der du noch mehr Anekdötchen hast. Wie wichtig oder wie beeinflusst bist du durch das Medium Film / Fernsehen?
Kommt auf die Filme an.
Mhm.
Es gibt Filme wie zum Beispiel die Unbestechlichen oder eben halt auch gut gemachte wie Der Pate, um Einblick zu bekommen, wie so Gruppen, Gruppierungen, Familien, verbrecherische Familien, wie die funktionieren. Immer natürlich mit dem Abzug, dass auch ein bisschen reißerisches Material dabei ist. Aber solche Filme können einen schon beeinflussen dahingehend, dass man anfängt zu überlegen, was läuft denn da falsch oder was kann das bei uns auch passieren? Das kommt, wie gesagt, immer auch darauf an, welches Material ich dann da gerade sehe. Was mich immer wieder beeinflusst hat, sind tatsächlich auch Science-Fiction-Filme, die versuchen, in die Zukunft zu schauen. Solche Dinge wie andere Planeten oder sonst irgendwas. Das war ja zum, oder auch Romane. Diese Visionen, die da anklingen, ob das alles technisch machbar ist, ist was anderes. Aber ich habe in den ganzen vielen Jahren, wo ich schon hier sein darf, viele Filme gesehen, viele Bücher gelesen. Und wenn ich sehe, dass ich groß geworden bin, praktisch mit dem Kohleofen. Und jetzt reden wir über KI und Solarheizungen und die Wärmepumpen und was weiß ich alles. Da ist ja eine wahnsinnige technische Entwicklung und da sind ja viele Dinge dabei, die irgendwo in irgendwelchen Kleinigkeiten auch schon in solchen Visionen angeklungen sind.
Mhm.
Und deswegen glaube ich schon, dass man, wenn man hin und wieder über diese Dinge nachdenkt, auch teilweise überrascht ist, was es auch schon gibt.
Die Mischung macht's, ne? Also
die Mischung macht's, ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, auch beim Film kommt es auch immer darauf an, welcher Film ist es, welcher Inhalt ist es. Wir haben mal unterhalten über die Verfilmung des Buches 1 Million Minuten.
Ja.
Ist für mich immer wieder ein Beispiel dafür, dass man aus einem Film, den man sich abends irgendwo mal ansieht, auch unheimlich viel mitnehmen kann.
Mhm.
Deswegen, eine Beeinflussung ist da, aber man sollte eben halt auch da mit kritischem Denken rangehen.
Ich finde, was du gerade sagtest mit Science Fiction, finde ich total spannend, diesen Gedanken, weil da gibt es ja auch einfach das Thema Utopie, Dystopie, also dieser Gedanke, wo geht's mit unserer Gesellschaft hin? Und es gibt häufig Filme, gerade auch, finde ich, im Science-Fiction-Genre, ich tue den anderen Unrecht, wenn ich die jetzt ausschließe, aber das fällt mir jetzt dazu gerade ein, wo jemand einen Film gucken kann und ihn einfach genießen kann, aber jemand, der halt auch Interesse vielleicht an bestimmten Themen innerhalb des Films hat, also jemand, der einen guten Film macht, der schafft es, dann das einfach als Unterhaltungsmedium zu haben, aber gleichzeitig auch zu sagen, hier, guck mal, wenn wir da noch ein bisschen tiefer drüber nachdenken, dann gucken wir auf Gesellschaftskritik oder Zukunftsvision, Möglichkeiten und so weiter, das kritische Denken halt nochmal einzusetzen. Und das finde ich gutes Filme machen. Und dann, ich liebe Filme, wo ich sage, okay, ich gucke mir den jetzt an, weil er mir gefällt. Aber gleichzeitig gucke ich mir den wann anders an und denke nochmal über die Themen drüber nach, die da besprochen werden oder dargestellt werden.
Ja. Es gibt auch sehr, sehr gute Filme, wo man sich unterhalten lassen kann, aber hinterher drüber nachdenkt und dann noch was mitnimmt.
Ja, und ich weiß nicht, ob du das von mir weißt, aber ich liebe es ja, über Dinge zu diskutieren.
Jetzt bin ich überrascht.
Wo ist dein Sarkasmus-Schild, bitte?
Das ist ein Plakat, das ist kein Schild.
Das hast du auf deiner Stirn tätowiert, nur leider sieht das kein Zuhörer. Also ich tendiere ja immer dazu, dass ich, wenn ich mir was angucke, dass ich dann da halt auch was drin sehen will. Und deswegen haben Film und Fernsehen für mich halt auch einen großen Einfluss. Aber gerade Filme in den 70er Jahren schaffen es, visuell interessant zu sein, trotz der Tatsache, dass die diese Möglichkeiten nicht hatten, weil sie ganz, ganz erfindungsreich waren, wie sie das darstellen. Das finde ich halt bei vielen Filmen aus der Zeit, und viele von denen bestehen halt den, wie heißt das? Bestehen die Zeit? Na, sagt man das so?
Ja.
Auf jeden Fall überstehen die Zeit. So. Die kann man halt immer noch gut gucken.
Überdauern.
So,
sie überdauern.
Sie überdauern die Zeit, genau. Und da guckst du heutzutage halt den Paten und sagst immer noch, okay, das ist echt ein guter Film. Leute, die das richtig gut finden, kann ich verstehen. Und du guckst Krieg der Sterne und sagst, jo, alles klar, großartig. Auch der weiße Hai, wenn der Hai dann endlich auftaucht und du ihn das erste Mal siehst, wenn du willst, kannst du sehen, dass das eine Puppe ist. Aber weil die Spannung so gut aufgebaut wurde von der gesamten Art des Films her, ist das egal, ob das eine Puppe ist oder nicht.
Ja, absolut.
Und das, finde ich, ist ein großer, großer Bestandteil von Filmen der 70er Jahre, dass die die Zeit überdauern.
Ja.
Wollen wir?
Es war eine tolle Zeit.
Wollen wir Krieg der Sterne gucken?
Ja.
Alles klar.
Können wir machen.
Subi.
Bin dabei.
Das machen wir, und ihr anderen guckt das bitte auch und kümmert euch darum, Filme aus den 70er Jahren zu gucken, weil da gibt es einige richtig gute. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns euren Lieblingsfilm aus den 70er Jahren mal zu sagen über Instagram.
Ja.
Und vielleicht.
Einfach einen kleinen Kommentar.
Ja, und dann gucke ich mir den an und sage euch, wie ich den finde, wenn ich den nicht schon gesehen habe.
Und wenn nicht, dann gucken wir uns den an.
Genau. Ja. Dann machen wir eine Watch-Party.
Okay. Bin ich auch dabei.
Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank für, danke, dass du zugehört hast, Fatih.
Ja, es war mal wieder sehr kurzweilig.
Das Witzige finde ich, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich erzähle die Sachen, die du eh schon weißt, weil du ja zu der Zeit gelebt hast.
Nee. Da sind einige Dinge dabei gewesen, die wusste ich schon gar nicht. Okay. Und ich bin immer ganz froh darüber, wenn das alles nochmal wieder aufgefrischt wird, weil dann muss ich das nicht tun.
Sehr gut.
Na?
Okay, sehr.
Alles klar.
Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Rest-Samstag, unseren Zuhörern genauso.
Ich auch. Okay, ich wünsche auch alles erdenklich Gute.
Und hoffe, dass wir, upsala, Vorsicht, Mikrofon sollte allein gelassen werden. Und hoffe, dass ihr alle schöne 2 Wochen habt. Bis zum nächsten Mal bei der Bürgermeister-Tit.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Adios, amigos. Achso, jetzt wollte ich bei dir auflegen.